Herzlich hallo, mein Name ist Benjamin Golme und Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Auch heute mit einem wirklich abwechslungsreichen Programm beginnen wir mal mit der Wirtschaftspolitik. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Dienstag ja einen viel kritisierten Auftritt bei Maischberger in der ARD. Ihm wurde danach unterstellt, er sei nicht kompetent aufgetreten und hätte Wissenslücken beim Thema Insolvenzen. Direkt am nächsten Tag erfuhren wir bereits, dass in Deutschland das Insolvenzrecht gelockert werden soll, und am übernächsten Tag versprach Habeck dann mehr Hilfen für Unternehmen. Das passt zu der Aussage des Regierungschefs, die Sie sicherlich noch im Ohr haben werden.
You'll never walk alone. Dass wir gemeinsam die schwierigen Zeiten bewältigen, dass wir zusammenhalten, das ist entscheidend. Niemand wird mit seinen Herausforderungen und Problemen alleine gelassen. Keine einzelne Bürgerin, kein einzelner Bürger, auch nicht die Unternehmen in diesem Land.
Niemand wird allein gelassen, vor allem natürlich nicht die Unternehmen in diesem Land. Das ist das Versprechen der Bundesregierung. Daran aber glaubt die Unternehmerin Judith Flora Schneider überhaupt nicht. Die Berliner Mittelständlerin vermutet sogar vorsätzliche Schädigung der deutschen Wirtschaft. Das wird sie heute erklären. Sie ist heute mein Gast. Außerdem, die Maskenpflicht wird verschärft. Das hat der Deutsche Bundestag entschieden und der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärte es im ZDF-Morgenmagazin so.
Naja, weil diese Omikron-Varianten ansteckender sind. Das ist wissenschaftlich also sicher, weil das ist zwar eine Variante, wenn man erkrankt, erkrankt man oft nicht so schwer, aber sie ist noch ansteckender. Daher machen bessere Masken mehr Sinn, wenn schon Maske auch wirken. Das ist typisch eine wissenschaftliche Ableitung.
Doch der Sinn der Masken ist durchaus nicht unstrittig. Das zeigt auch die Initiative 7 Argumente, getragen durch Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen. Mit Dr. Agnes Imhoff von den 7 Argumenten sprechen wir über die Studienlage und eine mögliche quasi religiöse Verehrung der Maske. Und der Islam und Deutschland. Der Politologe und Islamwissenschaftler Ralf Gattmann skizziert eine aus seiner Sicht fatale Entwicklung. Die deutsche Politik würde seit Jahrzehnten Zeichen der Schwäche senden und damit radikalen Kräften Zulauf verschaffen. Das hören Sie heute bei Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Kontrafunk, die Stimme der Vernunft für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und Deutschland hat mal wieder ein neues Infektionsschutzgesetz im Bundestag abgestimmt. 386 dafür, 313 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Nächste Woche wird das dann durch den Bundesrat gehen und dann ist das durch. Was steht drin? Ganz grob. Also die Attestpflicht für Schüler war geplant, wurde gestrichen. Die Maskenpflicht in Flugzeugen wurde ebenfalls gestrichen. Der Kompromissentwurf der Minister Buschmann und Lauterbach hat also noch ein bisschen Federn gelassen. Dennoch wird es ein neues Infektionsschutzgesetz geltend dann ab Oktober geben. Und die Maskenpflicht wird eine große Rolle spielen. Davon wenig begeistert ist Dr. Agnes Imhoff, Religionswissenschaftlerin und Mitglied der Autorengruppe 7 Argumente. Diese wendete sich kürzlich in einem aktuellen Beitrag gegen die Maskenpflicht. Und diese Argumente wird sie nun mit uns teilen. Dr. Imhoff, guten Tag.
Ja, hallo, grüße Sie.
Also, obwohl Sie dagegen angeschrieben haben, nun also diese Entscheidung. Sind Sie überrascht? Sind Sie enttäuscht?
Überrascht nicht, nein. Das war eigentlich zu erwarten. Das Ergebnis ist ja relativ knapp ausgefallen, aber trotzdem ist es eigentlich nicht überraschend. Man hat den Eindruck, dass die Politik eisern entschlossen ist, den letzten Rest Glaubwürdigkeit zu verspielen. Und das ist schon ein bisschen verwunderlich angesichts des Hagels von Expertenkritik, die ja auf diesen neuen Gesetzentwurf hereingeprasselt ist. Das waren ja nicht nur wir von der Wissenschaftlergruppe 7 Argumente, sondern das waren ja auch ganz andere, wie Schmidt-Hannasit oder Stöhr. Dazu kommt, dass die Abstimmung ja offensichtlich auch erfolgt ist, bevor die Studie zum Immunstatus der Bevölkerung also veröffentlicht war. Da gab es ja nur so einen kleinen Zwischenbericht, der allerdings auch relativ eindeutig schon in die Richtung ging, dass eigentlich eine Maskenpflicht nicht mehr zu rechtfertigen ist. Und deswegen sehe ich, also das habe ich den Eindruck, dass diese Abstimmung insgesamt, dieses Gesetz insgesamt auf ziemlich tönernen Füßen steht.
Also die Maske ist ja nun über 2 Jahre lang für viele von uns ein täglicher Begleiter geworden und so eine Art Gewohnheit. Also egal, ob es jetzt am Autospiegel hängt oder am Arm getragen wird und dann, wenn es eben Pflicht ist, auch aufgesetzt wird. Warum wollen Sie denn von dieser Gewohnheit weg? Also warum diese Pflicht abschaffen, wenn wir uns doch daran gewöhnt haben?
Na, erstens mal, eine Gewohnheit rechtfertigt ja nicht, dass etwas weiterhin so gemacht wird. Wenn das so wäre, dann hätten wir niemals das Rad erfunden. Das ist mal das eine. Die Frage ist, wenn Sie in einem Rechtsstaat elementare Bürgerrechte einschränken wollen, dann müssen Sie erstmal die Notwendigkeit dafür nachweisen. Und das wurde ja nun versucht. Man hat versucht, in der Neuauflage der Maskenpflicht als möglichst wenig einschränkende Zitatmaßnahme eben zentrale Bedeutung zukommen zu lassen. Und das, obwohl eben, wie gesagt, diese genannten Experten auch schon darauf hingewiesen haben, dass es eigentlich keine wissenschaftliche Evidenz für den Nutzen einer Maskenpflicht gibt und dass die eben auch den Empfehlungen wissenschaftlicher Fachgesellschaften widerspricht. Man hat sich dabei auf Studien verlassen, die unserer Ansicht nach sehr stark fehlinterpretiert wurden, also in den Formulierungshilfen zum Gesetz.
Da ja, das ist ja genau der Punkt. Also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stützt sich auf Studien. Er hat sich schon häufig geäußert, dass es ganz klar ist, dass die Mund-Nasen-Bedeckung zweifelsfrei dazu beiträgt, dieses Virus einzudämmen. Ich gehe davon aus, dass er große Teile der SPD-Fraktion hinter sich hat. Janosch Dahmen wird mit dieser gleichen Auffassung große Teile der Grünen-Fraktion hinter sich haben. Also da stützt er sich ja schon auf Studien. Wie sehen Sie diese denn?
Ja, das sehen wir ein bisschen anders. Ne? Also in den Formulierungshilfen zum Gesetz, da wird ja behauptet, dass die fragliche Studie auf der Basis der Auswertung, ich zitiere, von 6 weiteren Studien feststellt, dass ein Maskenmandat zu einer Reduktion der Inzidenz um 53% führt. Also das sagen die Formulierungshilfen zum Gesetz. Die Kritik dagegen ist relativ einfach. Der Inzidenzbegriff ist erstens mal an sich schon epidemiologisch inadäquat. Und dazu kommt, dass eigentlich keine der zitierten Studien diese Schlussfolgerung eigentlich zulässt. Also es gibt nur eine einzige, die überhaupt methodisch den Anforderungen an so eine wissenschaftliche Studie genügt. Und das ist ausgerechnet die, die eben keinen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe mit und der ohne Maske festgestellt hat. Die anderen Studien sind also teilweise methodisch sehr stark angreifbar. Ne? Die haben zum Beispiel massive Interessenkonflikte in 4 Fällen. Das heißt, sie wurden von den Stellen bezahlt, die auch die Maßnahmen angeordnet haben. Also bis vor kurzem war es eigentlich in der Medizin absoluter Standard, dass Interessenkonflikte da auch sehr offengelegt werden. Und es ist ganz klar, dass wenn derjenige, der eine Maßnahme antwortet, die Studie darüber bezahlt, über die Effizienz darüber bezahlt, dann ist das natürlich jetzt eine andere Situation, als wenn das eine unabhängige Studie ist. Teilweise wurden die Daten ja nicht verlässlich, sind die Daten nicht verifizierbar, weil sie zum Beispiel aus Telefongesprächen stammen. Es ist ein Grundprinzip jeder wissenschaftlichen Arbeit, dass die Daten, auf denen die Schlussfolgerungen basieren, für jedermann nachvollziehbar sein müssen. Das ist hier nicht der Fall. Und deswegen sind wir der Ansicht, dass die Studien sehr stark fehlinterpretiert wurden. Dazu passt übrigens, dass aktuell auch in Spanien eine Studie veröffentlicht wurde, auch zum Thema Maskenpflicht an Grundschule und Kindergarten. Da wurden Kinder untersucht, die eine Gruppe mit Maskenpflicht, die andere ohne Maskenpflicht. Und auch diese Studie hat keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen feststellen können.
Sie haben ja bereits den Virologen Jonas Schmidt-Schanasit erwähnt, den möchte ich auch zitieren. Im Juni sagte er gegenüber Welt TV, wörtlich, es ist natürlich klar, dass Masken, wenn sie richtig verwendet werden, in den entscheidenden Situationen Gold wert sind. Damit meint der Virologe zwar nicht, dass man deswegen eine allgemeine Pflicht einführen sollte, aber als Argument für die Alltagsmaske könnte man es durchaus verwenden. Wenn sie doch in entscheidenden Situationen Gold wert sind, dann könnte man sie doch eigentlich auch in jeder Situation tragen.
Also wie gesagt, die Studien sprechen da eine andere Sprache und man sieht das ja zum Beispiel auch im internationalen Vergleich. Man sollte sich vor Augen führen, dass Deutschland inzwischen eines der ganz, ganz wenigen Länder ist, in denen überhaupt noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht herrscht. In anderen Ländern ist die längst abgeschafft, die Inzidenzen sind trotzdem nicht hochgegangen. Also das spricht da ganz klar dagegen.
Gesundheitsminister Karl Lauterbach war gestern im ZDF Morgenmagazin zu Gast und da ging es unter anderem um die Maskenpflicht im Flugverkehr. Die wird jetzt abgeschafft und er begründete das mit 2 Argumenten. Zum einen sei die Lüftung dort besser als beispielsweise im Nahverkehr oder bei der Bahn und zweitens habe die Lufthansa zurückgemeldet, dass die Menschen sich daran nicht mehr halten würden und dann müsste das Gepäck rausgeräumt werden und das sei eine Beeinträchtigung des Luftverkehrs. Klingt für mich aber danach, dass wenn die Menschen sich an etwas nicht mehr halten, wird es abgeschafft.
Ja, für mich klingt das ehrlich gesagt auch so. Und ich denke auch, dass sicher das jüngste Maskengate da auch eine Rolle gespielt hat, ne? Als Fotos von Politikern im Regierungsflieger kursierten, die also sämtlich ohne Maske dort saßen, während das Servicepersonal Masken tragen musste. Das macht natürlich die ganze Geschichte insgesamt völlig unglaubwürdig, ne? Wenn man den Eindruck gewinnt, dass die Politiker die Maßnahmen, die sie so überzeugt vertreten, selbst nicht befolgen und dass da offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Und natürlich gibt es keine Belege dafür, dass es auch tatsächlich einen so großen Unterschied zwischen Flug- und Fernverkehr gibt. Man könnte dagegen argumentieren, im Zug, da ist ja nun bei jeder Haltestelle, wird ja die Tür geöffnet, findet ein Luftaustausch statt, was im Flugzeug nicht der Fall ist, ne, und so weiter und so fort. Also da kann man sehr stark dagegen argumentieren. Und mir ist jetzt auch nichts bekannt, keine Studie bekannt, die da irgendeinen Unterschied festgestellt hätte und den verlässlich belegen würde.
Sei aber nicht unerwähnt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr noch einmal deutlich verschärft wird, denn dort reichte bislang die medizinische Maske, also die blaue OP-Maske, die wir kennen, und das ist jetzt die FFP2-Maske. Also wir leben jetzt ja seit rund 2,5 Jahren in einer wirklich besonderen Situation und nach meinem Eindruck fürchten Menschen tatsächlich diese Infektion noch immer und versuchen sie auch mit allem zu vermeiden. Und die fühlen sich einfach besser, wenn die Maske von allen getragen wird. Wäre es dann nicht einfach auch von Ihnen beispielsweise ein Zeichen der Rücksichtnahme zu sagen, okay, dann trage ich die Maske eben diesen Menschen zuliebe?
Ja gut, da muss man zuerst mal die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen. Also das ist ja auch was, was in den letzten Monaten viel zu kurz gekommen ist. Also erstens mal, wie groß ist das tatsächliche Risiko? Wie groß ist die Gefahr? Und wie stark ist das Mittel? Es geht ja hier nicht um Gefühle von Furcht. Das ist zwar freundlich und rücksichtsvoll, wenn man auf die Gefühle von Furcht von anderen Menschen Rücksicht nimmt. Und das finde ich im Prinzip einen schönen Zug und eine gute Sache. Nur das darf nicht die Grundlage eines Gesetzes sein. Also die Rücksicht auf die Furcht von Menschen, dann, wenn Menschen Angst haben und diese Angst nicht begründet ist, dann ist es die Aufgabe der Politik, ihnen diese Angst zu nehmen. Und nicht eine Pflicht für alle anderen zu erlassen, die sie zwingt, darauf Rücksicht zu nehmen. Also das ist, kann nicht die Grundlage staatlichen Handelns sein. Schauen wir uns die Verhältnismäßigkeit an. Wie groß ist der tatsächliche Schaden, der dieses Mittel rechtfertigen soll? Und wenn man sich das ansieht, dann ist es so, dass Covid inzwischen weitgehend international als normales Lebensrisiko eingeordnet wird. Dazu passt auch die Vorabmeldung aus der Immunitätsstudie, also dieser kleine Zwischenbericht, der besagt, dass also ein Großteil der Bevölkerung ohnehin schon in irgendeiner Form eine Immunität aufweist. Ne? Das heißt, das Risiko ist verhältnismäßig gering. Und jetzt haben wir die Frage, wie ist es mit der Maskenpflicht? Ist das denn ein kleiner Eingriff? Das ist eine Frage, die auf jeden Fall zu verneinen ist. Also selbst die Expertengruppe der Bundesregierung, die den Evaluationsbericht im Sommer geschrieben hat, ist zum Schluss gekommen, dass zum Beispiel Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten die Folge sein können. Es gibt aber auch Studien, die noch weit gravierendere Gesundheitsgefahren bis hin, durch die zu hohe CO2-Konzentration zum Beispiel belegen, bis hin zu bakteriellen Entzündungen, Pilzbefall der Lunge und so weiter. Fragen, die darüber hinausgehen, also zum Beispiel Fragen für die psychologische Wirkung oder gesellschaftliche Folgen, die wurden ja bisher in der Debatte sowieso fast völlig ausgeblendet.
Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage an die Religionswissenschaftlerin in Ihnen. Also als die Impfung kam, waren Menschen ja zu Tränen gerührt. Sie wurde ja auch als Wunder oder auch als Gottesgeschenk bezeichnet. Der Podcast von Professor Dr. Christian Drosten, der kam zwar nicht sonntags, aber der scharte am Dienstag auch eine große Stammhörerschaft hinter sich. Man lauschte da auf jedes Wort. Sehen Sie auch quasi religiöse Tendenzen?
Ja, die sieht man teilweise tatsächlich. Also es ist ja so, als Religionswissenschaftler beschäftigen wir uns ja nicht so sehr mit der Frage, ob Religionen nun wahr sind oder nicht, sondern vor allen Dingen mit der Frage, welche Funktion sie innerhalb von Gesellschaften erfüllen. Und da gibt es immer wieder auch Überschneidungen mit dem säkularen Bereich und im Fall der Maske, um jetzt da nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, da ist das auch eine Folge, die durchaus schon in der Gesellschaft zu beobachten ist und die ich persönlich auch eben bedenklich finde. Also das halte ich für einen sehr bedenklichen Kollateralschaden. Denn es ist so, dass hier schon so eine gewisse Nähe zum magischen Denken zu sehen ist. Also der Versuch, das letztlich Unkontrollierbare zu kontrollieren. Und das magische Denken ist ja nun der Bereich, in dem sich Religionswissenschaft und Psychologie auch überschneiden. Es wird ja zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Zwangserkrankungen zum Beispiel, mit Zwangsstörungen wird der Begriff ja auch verwendet. Und tatsächlich ist ja nun genau das ein Krankheitsbild, das während der Corona-Maßnahmen massiv zugenommen hat. Was für uns Religionswissenschaftler interessant ist, ist vor allen Dingen diese sehr stark emotionale Besetzung, die mit der Maske verbunden ist, die charakteristisch ist für diese Art von Denken. Also wenn dann die Frage nicht mal mehr gestellt werden kann, ob die überhaupt sinnvoll ist, dann wird die Sache bedenklich. Und wegen dieser starken emotionalen Besetzung kann das im Extremfall eben dann auch zu Gewalt gegenüber Minderheiten führen. Und das ist natürlich was, wo die Politik die Aufgabe hat, dem ganz, ganz dringend vorzubeugen.
Es ist doch nur eine Maske, die Maske bleibt auf. Das sind einige der Sinnsprüche der vergangenen 2 Jahre. Über die Maskenpflicht und über möglicherweise sogar religiöse Aspekte dieser ganzen Debatte sprach ich mit Dr. Agnes Imhoff, Religionswissenschaftlerin, außerdem Mitglied der Autorengruppe 7 Argumente. Auch die haben die Maskenpflicht kritisiert. Können Sie mal nachlesen auf 7argumente.de. Dr. Imhoff, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.